Mein Name ist Gerrit, ich bin der Pastor hier in der Kirche für Siegen und ich freue mich, euch alle an diesem Auferstehungssonntag zu sehen. Manche von euch waren am Freitag auch schon da. Wir haben gefeiert, dass Gott wieder König ist, dass Jesus als König gekrönt wird. Und heute dürfen wir an dem Auferstehungssonntag sehen, wie Gott seinen Sohn als König bestätigt. Und ich möchte mit einer Lesung starten. Ich brauche erstmal meinen Klicker noch. So, jetzt möchte ich einmal vorlesen. Matthäus 28, ab Vers 1. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagt er. Da liefen sie zu ihm, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Heute feiern wir die Auferstehung. Heute feiern wir Ostern. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Das erste Bild ist das, vielleicht will ich euch auch ein bisschen neidisch machen. Das war vor 2 Jahren der Blick aus der Ferienwohnung in Südfrankreich, Côte d'Azur, wo wir als Family waren. Man hat quasi, den Pool sieht man jetzt nicht, da guckt man drüber, aber man schaut quasi so schön in diese Bucht rein. Und das ist so, jeden Morgen dann bei so schönem Wetter aufgestanden und dann hat man so einen Blick gehabt, dass so leider nur für 10 Tage oder 2 Wochen war es. Also das jeden Tag zu sehen, das wäre doch schön, oder? So ein Blick, wenn ich nach außen gehe, jetzt im Würgendorf habe ich das nicht, aber... Und dann habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Das Bild ist nicht Südfrankreich, das ist Tansania, Musoma, die Stadt Musoma. Das Wasser, was man da hinten sieht, ist der Viktoriasee, der flächenmäßig zweitgrößte See der Welt. Und da habe ich 1,5 Jahre gelebt. Das war jeden Tag mein Anblick. Wenn ich aus meinem Haus rausgegangen bin, habe ich das jeden Tag gesehen. Wunderschön, oder? Aber irgendwann wird der Blick auch normal. Irgendwann ist der Blick, habe ich das gar nicht mehr so gesehen, so wunderschön, wie ich das jetzt, als ich das Foto rausgesucht habe, nochmal gedacht habe, oh, das jeden Tag, diesen Blick zu haben. Und es wird schon so normal. Und so ist mir das auch aufgefallen, als ich dann wieder nach Deutschland kam, so wird unsere Umgebung, wird irgendwann normal, oder? Das Schöne, was wir sehen. Und das habe ich gedacht, das ist für uns auch, vielleicht ist das für dich auch Ostern, ne? Aber ich habe das Gefühl, manchmal ist das auch Ostern für uns. Oder etwas Wunderschönes, etwas so Tolles, was passiert ist, ja, das, was der Kern unseres Glaubens ist, wird auf einmal zu was Normalem, zu was Alltäglichem, zu etwas gar nicht mehr so Besonderem. Vielleicht hast du dich heute Morgen auch beführt gefühlt, wo du gedacht hast, irgendwie fühlt sich das an wie ein ganz normaler Sonntag, oder? So, und dann, das ist mein Wunsch irgendwie für heute Morgen auch, dass wir das nochmal neu erleben und neu entdecken dürfen, was für eine Tragkraft und was für eine Schwere und was für Wunderschönes und Wundertolles hier an diesem Ostersonntag passiert ist. Und da möchte ich euch mit reinnehmen in die Ostergeschichte. Und ich möchte euch sagen, Gottes Wunsch ist es, dass wir, dass du und ich in seiner Gegenwart leben. Ja, also unser ganzes Leben, wir sehen das am Anfang, Garten Eden, Die Menschen werden geschaffen, sie werden an einen Ort gesetzt, Adam und Eva, wo sie mit Gott leben. Also wir lesen im 1. Mose, dass Gott mit Adam durch den Garten spazieren geht. Also Gott lebt unter den Menschen. Und genau diesen Zustand, ich nenne es mal Zustand, oder diesen Augenblick oder diese Art des Lebens wünscht sich Gott für dich, wünscht sich Gott für uns. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft dieses Buches, ist nur, wie Gott diesen Auftrag, diesen Zustand wiederherstellt, dass Gott wieder unter den Menschen leben kann. Und Garten Eden war ein Ort ohne Tod, ohne Sünde, ohne Leid, ohne Krankheit. Und ich finde es immer interessant, wenn Siegerland ist ja sehr christlich geprägt auch, aber auch was wir mit dem Wort Sünde so assoziieren, was wir damit in Verbindung setzen. Ja? Und oft bemerke ich, dass wir oft Sünde immer nur als eine falsche Tat sehen. Also ich tue etwas falsch und ich habe gesündigt. Ja, oder ich tue etwas, was nicht gut ist, und das ist dann quasi Sünde. Also wir haben immer diese Tat dahinter. Wir lesen aber im Römerbrief, schreibt Paulus in einer der Briefe im Neuen Testament, beschreibt Paulus die Sünde nicht nur als eine Tat, sondern vor allem als eine Macht. Also eine Macht, die einen Menschen beherrschen kann. Da sagt er, lasst euch nicht beherrschen von der Sünde. Jesus selber bezeichnet es quasi als eine Macht, die einen Menschen beherrscht. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, wo Paulus das auch im Römerbrief schreibt, so, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz, warum es Leid, Tod, Krankheit auf dieser Welt gibt, ist Sünde. Also nicht ein Fehlverhalten, sondern ein Zustand, eine Macht, die da ist, die reinkam durch den Sündenfall. Krankheit, Leid auf dieser Welt. Und wir leben in einer Welt voller Leid. Wir leben in einer Welt voller Krieg, in Zeiten des Krieges, Krankheiten. Und wir leben, die Bibel spricht es auch, Paulus nennt das dann quasi den Herrschaftsbereich der Sünde. Also nicht der Herrschaftsbereich des bösen Tun, der bösen Handlung, sondern Herrschaftsbereich des Todes. Herrschaftsbereich der Sünde. Der Tod ist da. Das ist was völlig Normales für uns. Keiner von euch würde bestreiten, dass er irgendwann sterben wird, oder? Das ist was völlig Normales. Und in diesem Herrschaftsbereich der Sünde, des Todes, leben wir. Wir haben uns irgendwie auch schon abgefunden damit. Das ist irgendwie auch normal geworden für uns. So ein Teil unseres Lebens ist der Tod und ist auch das Leid. Und Gott möchte, sein Wunsch ist es, was die ganze Bibel davon berichtet, er möchte uns Menschen zurückholen. Er möchte uns Menschen in diesen Garten Eden zurückholen. Er möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben. Und das geht nicht, weil aufgrund der Sünde können wir nicht in seiner Gegenwart leben. Und das ist immer ganz schwierig zu verstehen, aber es ist nicht so, dass Gott keinen Bock hat und Gott denkt, nee, so darfst du nicht in meiner Gegenwart leben, sondern die Sünde passt nicht zu dem Wesen Gottes. Gott ist heilig und gerecht. Und die Sünde passt nicht in die Gegenwart Gottes. Die Konsequenz ist der Tod, ist, dass wir nicht in diesem Bereich leben können. Das ist eine Konsequenz. Das ist kein launischer Gott, der sich denkt, ja, wenn du das und das nicht tust, dann passiert das. Sondern es ist die Konsequenz. Die Sünde passt nicht zu Gott. Er ist heilig. Und deswegen können wir nicht in seiner Gegenwart leben. Wir müssen aus diesem Herrschaftsbereich der Sünde raus. Und wenn ich mir etwas zurückhole, sagen wir mal, etwas wird mir genommen. Der Dennis, der nimmt sich mein Handy, ja, und nimmt das, und dann kann ich sagen, ich habe drei Möglichkeiten, das wieder zurückzubekommen. Ich kann entweder beweisen, dass es meins ist, ja, durch den PIN oder irgendwas kann ich beweisen, hey, Dennis, es ist meins. Ich kann es mir zurückkaufen, kann sagen, Dennis, ich gebe dir 2 Euro dafür, dass ich mein Handy wieder habe. Oder ich kann es mir mit Gewalt wiederholen und kann sagen, Dennis, wir gehen kurz mal nach draußen, dann hole ich mir mein Handy mal wieder. Also, und das auch bei Gott genauso, wenn er sich was zurückholt, gab es drei Möglichkeiten. Kann entweder beweisen, dass es ihm gehört. Er kann entweder es loskaufen, kann es zurückkaufen, oder er kann die Macht, die uns festhält, zerschlagen und besiegen. Und losgekauft, das haben wir am Freitag gefeiert. Losgekauft, das ist am Kreuz passiert. Ja, er hat die Schuld beglichen. Er hat die Schuld bezahlt, die notwendig war, damit Leben entstehen kann. Und ich weiß, es ist ganz, ganz schwierig zu verstehen, wie und warum und dieses Loslösen. Aber er hat uns losgekauft, wir sind frei von der Schuld. Wir sind gerecht und heilig. Und Ostern, was wir heute feiern, ist das Besiegen der Sünde, das Zerschlagen des Todes. Das finde ich so schön. Ja, es ist keine Verhandlung an einem Tisch, sondern es ist ein Zerschmettern des Todes. Wo Jesus aus dem Kreuz raus, aus dem Grab rauskommt und sagt, der Tod ist besiegt. Er hat keine Macht mehr. Und so nimmt er uns, kann er uns Anteil haben, dass wir Anteil haben dürfen, in diesen Herrschaftsbereich des Lebens reinzukommen. Das ist die Botschaft von Ostern. Das, was wir heute feiern. Das ist einmal das Loskaufen der Sünde, aber auch das Zerschlagen und das Besiegen des Todes. Das Besiegen der Leid und des Todes. Und dazu 1. Korinther 15, Vers 54 und 57, was Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit dem Unvergänglichen bekleidet wird und das Sterbliche mit der Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns diesen Sieg. Durch Jesus Christus schenkt uns Gott diesen Sieg über den Tod, über die Macht des Todes. Dass das Vergängliche unvergänglich wird, dass das Sterbliche unsterblich wird. Das glaube ich, wenn man jetzt auf der Straße Christen fragen würde oder Menschen fragen würde, würde sagen, hey, woran glauben Christen? Und dann würden, glaube ich, ein sehr großer Prozentsatz würde sagen, ja, die glauben an ein Leben nach dem Tod. Das stimmt auch. Wir glauben an ein Leben, wir glauben an die Unsterblichkeit, an ein Leben nach dem Tod. Wir glauben daran, dass nach dem Tod es nicht vorbei ist. Und das einmal in die Zukunft gerichtet. Und dass der Jahresvers auch die Jahreslosung für dieses Jahr ist, ich mache alles neu. Was wir gerade eben gesungen haben, Offenbarung 21, das ist quasi der Rahmen der Bibel, ist einmal die Schöpfungsgeschichte, Garten Eden, Gott lebt unter den Menschen und dann Offenbarung 21, Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, 21, wo beschrieben wird, eine Stadt beschrieben wird, wo Gott unter den Menschen lebt. Das heißt, es ist erfüllt und wo Gott sagt, ich mache alles neu, seht, ich mache alles neu. Und hier bei dem Wortlaut ist interessant, er sagt nicht, hey, ich mache alles anders. Ihr lebt jetzt in dieser Welt, ihr habt diesen Körper, ich mache alles anders. Nein, er sagt, ich mache alles neu. Und das Neu ist nicht anders. Das Neu ist einfach neu. Und das griechische Wort wird hier nicht nur benutzt für, wie wir das vielleicht denken, wir würden sagen, neu ist nicht immer besser, oder? So, manche alte Sachen sind auch gut. Neu heißt nicht immer gleich besser. Hier bei dem griechischen Wort heißt neu besser. Hier das Wort heißt, seht, ich mache alles neu, bedeutet besser. Ich mache alles neu, ich mache alles gut. Ich mache alles schön. Also es ist auch ein Qualitätswort, was da drin steht. Nicht nur ein zeitliches, einfach jetzt neu gemacht, sondern es ist etwas Neues. Ja? Und das ist auch interessant, nicht anders, sondern etwas Neues. Wir werden, und das auch dazu, vielleicht ist es auch dein Denken über den Himmel, über die Ewigkeit, wir werden nicht auf einer Wolke als Engel Harfe spielen den ganzen Tag. Wir werden auch nicht in diesem Wolkenstadt leben, sondern wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Ja, wie der aussieht, keine Ahnung. Das spricht die Bibel auch sehr, sehr wenig darüber, aber sie gibt diesem Leib Charakterpunkte. Und Jesus schreibt jetzt muss ich gucken, ob ich die Folie drin habe. Nee. Okay. Wir schaffen das. Im Johannesbrief, Johannes hat einen Brief geschrieben, auch in der Bibel, und dort sagt er quasi, dass wenn wir auferstehen werden, wir Jesus, dem auferstandenen Jesus, gleich sein werden. Das heißt, da können wir schon in der Bibel schauen, hey, wie wird der auferstandene Jesus beschrieben? Wie können wir diesen auferstandenen Jesus erfahren? Und wisst ihr was? Der auferstandene Jesus konnte auch angefasst werden. Der auferstandene Jesus konnte essen, aber der auferstandene Jesus konnte auch in Räume reingehen, ohne Türen aufzumachen. Der konnte auf einmal an einem anderen Ort sein. Also sehr, sehr schwierig für uns zu verstehen, ja. Aber es wird einen neuen Leib werden wir bekommen. Und die Korinther, die Gemeinde in Korinth, hatten genauso wenig Ahnung oder hatten genauso viele Fragen auch. Und da hat Paulus es so erklärt, du kannst gerne nachlesen, 1. Korinther 15 ist das Auferstehungskapitel der Bibel, wo ganz viel über die Auferstehung drinsteht. Und Paulus beschreibt das mit einem Samenkorn. Er sagt quasi, wenn ich ein Samenkorn nehme und ich stecke das in die Erde, dann, ne, jeder von euch hat mal ein Samenkorn gesehen, da stecke ich in die Erde und in der Erde das Samenkorn stirbt. Es ist nicht mehr, also aus dem Samenkorn kommt etwas raus und die Pflanze, die aus dem Samenkorn entsteht, hat nichts mehr mit dem zu tun, was der Samen war, oder? Also wenn ich einen Samen habe, wenn ich hier einen Samen für eine Zucchini-Pflanze geben würde, würdest du nicht sagen, ja, das sehe ich, das ist eine Zucchini. Nein, der Samen sieht anders aus als die Pflanze, die da rauskommt. Und so beschreibt es Paulus ein bisschen. So können wir uns das vorstellen. Hey, hier ist der Samen, der eingepflanzt wird, der sterben muss. Wir müssen sterben. So, ne? Und aus diesem Samen kommt eine Pflanze, die wunderschön sein wird. Und das wird dieser neue Leib sein. Und das wird dieser auferstandene Leib unseres Körpers sein. Aber was, also ist jetzt nicht klar, wie das genau aussieht und wie das sein wird, aber was klar sein wird, ist, dass dieser neue Leib perfekt sein wird. Das Neue, was Gott neu schafft, ist perfekt. Es hat kein Leid, keine Krankheit. Es ist nicht Anteil an Tod, sondern es ist ein perfekter Leib, den wir haben dürfen. Ein verherrlichten Leib, den wir haben dürfen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist eine Hoffnung für die Zukunft. Ne? Jetzt will ich ja heute nicht nur davon sprechen, was irgendwann eines Tages mal passieren wird, nachdem wir gestorben sind, sondern was bedeutet das für uns heute? Und das Ereignis an Ostern ist nicht nur etwas für die Ewigkeit, sondern 2. Korinther 5, Vers 17. Immer sind es die Korinther, keine Ahnung warum. Aber vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das sagt Paulus auch in anderen Briefen. Im Epheserbrief macht das mit dem neuen Leib und dem alten Leib, den wir an- und ausziehen. Aber er sagt, etwas Neues ist geschaffen. Wenn wir zu Christus gehören, ist unser altes Leben vergangen. Ja? Weiß nicht, wie das bei dir war, deine Vergangenheit, aber das Alte, was dich bestimmt hat früher, was vielleicht auch dich definiert hat, wo du dich über Fehler definiert hast, über die Art und Weise, wie du warst, definiert hast, ist jetzt nicht mehr da, um dich zu definieren, sondern Gott, der neue Schöpfer, der Schöpfer, der dich neu schafft, definiert dich und schenkt dir eine Identität. Vielleicht Lügen, die in deinem Kopf sind, über dich, die am Kreuz gestorben sind, das Alte ist vergangen. Und interessant bei dem Vers ist, dass dort steht, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Also es hat erstmal begonnen. Es ist noch nicht, etwas Neues ist vollendet, etwas Neues ist da, sondern etwas Neues hat begonnen. Und da finde ich dieses Bild von einem Samenkorn noch so richtig schön, dass wir nicht auf unsere Ewigkeit hinarbeiten, auf dieses Neue hinzuarbeiten, sondern dass wir aus der neuen Schöpfung rausleben dürfen. Ja, wenn ich sagen würde, dass wir auf die neue Schöpfung hinarbeiten, dann kommt daraus ein Bild, hey, du musst nur genug Bibel lesen, nur genug beten, dass du mehr diese Neuschöpfung erleben darfst. Nein, etwas Neues hat begonnen in dir. Ja, etwas Altes ist gestorben, etwas Neues ist begonnen. Es hat begonnen. Wir dürfen aus diesem Begonnenen rausleben. Es ist das Samenkorn, was in dir gestorben ist, was aufgegangen ist. Vielleicht kennt ihr das Bild, wo schon so ein kleiner Sprössling rauskommt. Und das hat begonnen und darf aus dir, du darfst aus der Neuschöpfung rausleben. Und jede Entscheidung in der Beziehung oder auf der Arbeit, in der Begegnung mit Freunden oder Fremden, kannst du aus dieser neuen Identität herausleben. Nicht auf die neue Identität hinzu, sondern aus der neuen Identität heraus. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ich habe das bei mir ganz stark erlebt, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt gibt es ganz viele Dinge, die mein altes Leben bestimmt haben. Darf ich das jetzt alles nicht tun? Und wo der Heilige Geist wirklich der ist, der uns ermächtigt dazu, er befähigt uns, die Sünde zu überwinden. Also es ist ein Heiligungsprozess, ne? Wo es nicht aus eigener Kraft passiert, sondern der Heilige Geist befähigt dich und ermächtigt dich, diese Sünde zu überwinden und Gott dadurch die Ehre zu geben. Das bedeutet, wenn du aus der neuen Schöpfung heraus lebst, dass jede Handlung der Liebe, jede Überwindung von Egoismus, jeder Akt der Vergebung ist bereits ein Vorgeschmack auf die vollendete Welt, die kommen wird. Wir haben es gerade eben auch gesungen, Gott, Jesus wird das Angefangene, was er begonnen hat, wird er vollenden eines Tages. Wir dürfen jetzt schon aus dieser neuen Schöpfung heraus leben. Und Jesus ist auferstanden, du darfst leben in der Zukunft, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Aber auch jetzt durch Christus bist du eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, die begonnen hat. Du darfst aus ihr heraus leben und nicht zu ihr hin. Sie hat begonnen. Und durch die Auferstehung macht uns Gott etwas möglich, macht uns Jesus etwas möglich. Er macht es möglich, dass wir jetzt schon in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Die Auferstehung bedeutet, dass Gott nicht tot ist, sondern dass Gott lebt und dass er wieder König ist und dass wir in der Gemeinschaft mit ihm leben dürfen, mit diesem lebendigen Gott, der zu uns spricht, mit dem wir reden dürfen, der uns zuhört, der uns begegnet. Und Jesus ist auferstanden, die neue Schöpfung hat begonnen. Und du bist eingeladen, nicht auf sie zu warten, sondern heute schon aus sie heraus zu leben. Und das ist meine Ermutigung für dich heute, aus dieser neuen Schöpfung herauszuleben. Herr, Ostern ist nicht ein Tag wie jeder andere, sondern Ostern ist der Tag, wo etwas Neues begonnen hat, wo eine neue Schöpfung in dir begonnen hat. Und das feiern wir heute. Wir hatten am Freitag, am Lobpreisabend, hatte ich das Bild von Jesus am Kreuz, der dort hängt und er sagt, hey, ich bin für deine Schuld gestorben. Und er fragt dich nur eine Frage. Genauso möchte ich dir die Frage heute Morgen stellen, wenn du vielleicht die Antwort, die Frage auch noch nie selber dir gestellt hast oder vielleicht auch noch nie so darüber nachgedacht hast, so Gott möchte, wünscht sich, dass du in seiner Gegenwart lebst. Gott wünscht sich und sehnt sich danach, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Und er fragt dich nur eine Frage. Er fragt dich nur, glaubst du mir und vertraust du mir, dass ich dein Gott bin? Glaubst du mir und vertraust du mir, dass ich es gut mit dir meine? Glaubst du und vertraust du mir, dass ich der König bin, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel wie auf dieser Erde auch? Bei allem Leid und Krankheit und Tod ist Jesus, der aus diesem Grab herauskommt und dich liebevoll zu sich zieht und dich fragt, glaubst du mir, dass ich es gut mit dir meine? Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, dass es keine Auferstehungshoffnung ist, sondern eine Auferstehungsgewissheit. Dass es eine Gewissheit ist, dass du eine neue Schöpfung in uns begonnen hast. Seine Gewissheit ist, dass du regierst auch. Und dass diese Erde vergehen wird und aller Tod und Leid und Krieg vergehen wird. Und dass du etwas Neues schaffen wirst. Danke, dass du uns anschaust und sagst, dass wir heilig und gerecht sind in deinen Augen. Danke, dass du dich danach sehnst, mit uns in Gemeinschaft zu leben. Und dass du es möglich gemacht hast durch den Tod am Kreuz. Ich bete dafür, dass Heiliger Geist, dass du uns heute nochmal neu bewusst machst, was es bedeutet, dass du auferstanden bist, Jesus. Dass du uns nochmal neu zeigst, wie ein schöner Ausblick das ist. Wie so ein schöner Ausblick aufs Meer. Dass unser Herz erfüllt mit Freude. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.